Здравствуйте, дорогие зрители! Как дела? Herzlich willkommen zum ersten Sprachkurs Deutsch-Russisch hier bei Steinzeit. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich freue mich auf das Gespräch mit meinem neuen Freund Vacislav Seval. Hallo Vacislav.
Grüß dich, Robert.
Also ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Du hast es mir gerade noch erklärt. Wir wollen ein bisschen so die deutsch-russische Freundschaft weiter ausbauen, weil es ist ja seit George Friedmans Rede groß bekannt, dass die amerikanische Außenpolitik der letzten 100 Jahre eins versucht hat, nämlich zwischen Deutschland und Russland einen großen Keil zu treiben. Und mit unserem Gespräch schieben wir diesen Keil ein bisschen zurück. Also nochmal schön, dass du da bist und wir steigen gleich ein ins Thema. Wir haben uns natürlich noch ein paar tolle Sachen ausgedacht, aber wir wollen natürlich erstmal über diese unsägliche Geschichte reden, dass Russland und Deutschland einfach auseinandergetrieben werden sollen und werden auch seit vielen Jahrzehnten. So, jetzt erstmal zu dir. Du bist selber in Russland geboren, selber in Sibirien. Und wann bist du denn nach Deutschland gekommen? In welchem Alter? Wie alt warst du damals?
Also mein Körper war damals 12 Jahre alt und ich bin 97 mit Eltern nach Deutschland gekommen und ja, ich lebe schon seit 19 Jahren hier in Deutschland.
Mhm. Du hast immer noch dieses sympathische rollende R, so dieses russische R, das ist immer noch da drin. Das bleibt dir auch, oder?
Ja, und das ist auch ja sehr wichtig, weil der Buchstabe R, er kann jeder mal selber ausprobieren, so einfach so R, dann ist es im Inneren, wird alles ausbalanciert sozusagen. Da sieht man wunderbar an den Baustellenfahrzeugen, wenn die gehen und die Straße festmachen, dann ist es R. Und diejenigen, die das R aussprechen können, in dem Fall, die haben mehr Kraft und mehr Verbindung mit ihren Ahnen. Und früher war es auch so, dass von unseren Vorfahren gab es ja das Passwort, also ob es jemand von sich aus sozusagen gleichgesinnt ist oder nicht. Ura! Ja, und wenn jemand Ura sagen konnte, hier ist das als Hura bekannt, aber in Russisch Ura, ja, dann wurde er reingelassen. Und aber eine bestimmte Anzahl der Bevölkerung, eine bestimmte Gruppe der Menschen, die können das R nicht aussprechen. Mhm. Ja, und so hat man sofort gewusst, ob es der Feind war oder nicht. Okay. Warum das R sehr wichtig ist und man bewusst das versucht, absichtlich den Deutschen auszutreiben.
Mhm. Hast du eigentlich viel Kontakt zur russischen Bevölkerung oder hast du noch Kontakte in die Heimat zurück? Weil was mich wirklich interessiert ist, wie die Russen selber die Situation jetzt beobachten. Ist das ein Thema, dieser Keil zwischen Deutschland und Russland in der russischen Bevölkerung selber?
Meine Bezugsquelle auch dann für den Großteil meines Wissens, welches ich mir über die Jahre auch angeeignet habe, kommt aus dem russischsprachigen Raum. Und bei mir ist ja der Vorteil, ich kann Russisch. Я могу с тобой спокойно говорить по-русски.
Да.
Nur das Problem, die meisten Zuschauer würden uns dann nicht verstehen. Und so durch meine Russischkenntnisse konnte ich mir, wie gesagt, auch dann aneignen das Wissen und vor allem auch dann die Denkweise, wie denken denn die Russen über die gegenwärtige Situation auch auf der Erde und vor allem über die Vergangenheit und auch wie denn die Zukunft aussehen sollte. Und für den Großteil der Menschen in Russland ist es ganz klar, dass es auf der Welt gewisse Strukturen gibt, die versuchen, vereinfacht gesagt, ihr großes Spiel auch auf der Erde durchzuziehen. Und das ist dort in Russland vielen Menschen einfach dessen nur darum bewusst sozusagen, weil das öfters im Fernsehen gezeigt wird. Ja, und also nicht wie hier sozusagen, dass es im Großen und Ganzen nur einseitig die Berichterstattung ist, obwohl vorgegaukelt wird angeblich Meinungsfreiheit. Und dort sehen die Menschen auch in Russland genau das Gleiche, also sehr viele, die sich halt auch dann beschäftigen mit dem Thema, dass absichtlich versucht wird, auf dem eurasischen Kontinent kein deutsch-russisches Bündnis zuzulassen. Und Großteil der Russen, das habe ich auch bei der letzten Russlandreise, die ich dieses Jahr, ich habe meinen Bruder in Krasnodar besucht, wir haben gemeinsam Silvester in Sochi gefeiert. Und ich habe sehr viele Menschen dort in Krasnodar getroffen und mit ihm gesprochen. Was haltet ihr denn über ein deutsch-russisches Bündnis? Und ich habe sehr viele Antworten gehört, ob es jetzt von einem Druiden war, von einfachen Arbeitern, von Unternehmern und so weiter. Und eine Frau, das war in Rostov an der Don, wo wir mit dem Auto gefahren sind und ich habe so mit Seitenblick gesehen und dachte mir, Hey, stopp mal, was ist denn? Ich habe eine Tafel an der Wand gesehen. Und dort bleiben wir stehen, das war nachts. Aber ich habe es, irgendwas hat mich dorthin gezogen. Und da komme ich zu der Wand und sehe ein Schild dort, dass an dieser Ecke wurden in Zeiten des Zweiten Weltkrieges dann rund 90 Menschen von der Wehrmacht umgebracht. Und das war eine Gedenktafel sozusagen einfach. Und ich habe es auch als Erinnerungsfoto auch gemacht sozusagen. Ja, und fahren wir weiter. Und ich habe kurz, die haben mich gefragt, ja, warum habe ich sozusagen, kam ich dorthin, habe das gesagt, was dort war. Und dann habe ich die Frau weitergefragt. Und diese Frau arbeitet im Medizinbereich und bei Johnson & Johnson, amerikanische transnationale Gesellschaft. Und ich habe diese Frau gefragt, eine Russin, was hält die von einem deutsch-russischen Bündnis? Und die Aussage der Frau, die hat mich so fasziniert, dass ich da selber nichts mehr hinzufügen musste. Weil nachdem ich sie gefragt habe, was hältst du von einem deutsch-russischen Bündnis, da sagte sie, das wäre großartig. Mhm. Und das ist im Großen und Ganzen auch die Meinung vieler Russen in Russland, die sich beschäftigen, was auf der Welt los ist, dass sehr viele Menschen in Russland wollen ein deutsch-russisches Bündnis. Insbesondere Wladimir Wladimirovich Putin, der mit seiner Rede im Bundestag die Hand der Eliten in Deutschland auch gestreckt hatte, hat freundlich gesagt angeboten, lasst uns zusammenarbeiten. Nur das Problem ist, dass Großteil der hiesigen Eliten, die aus meinem Bereich eigentlich Pseudo-Eliten sind, weil die Eliten haben andere Aufgaben, die sind über transatlantische Netzwerke in anglosächsische Bündnisse eingepasst sozusagen und vereinfacht gesagt sind mit einem Auge, mit Blick nach Osten blind sozusagen, schauen nur nach Großbritannien, Israel und die USA, leider. Und aus dem Grund, meiner Meinung nach, ist es, dass wir Menschen in Deutschland brauchen, die sich für ein deutsch-russisches Bündnis einsetzen und auch aus Deutschland den Menschen in Russland die Hand reichen.
Was hältst du von dieser Dämonisierung, die Russland permanent erlebt? Also egal, ob das jetzt in der Politik ist, in den Medien oder auch in den Filmen. Ich sehe zum Beispiel, wenn James Bond kommt, ist jetzt der Böse wieder ein Russe. Oder wenn es andere Filme gibt, irgendwelche CIA-Filme, wird immer wieder der böse Russe, auch so mit diesem rollenden R, dann einfach so die Stereotypen werden da bedient.
Säufer und so weiter.
Wie siehst du das? Warum wird das so weiter aufgebaut?
Ganz einfach. All diese ganzen Filme, die absichtlich gedreht werden, um ein schlechtes Bild von den Menschen in Russland zu machen, ist eigentlich nur dazu da, erstmal auch bestimmte Stereotypen zu nähern. Aber auf der anderen Seite ist es, damit die Menschen eine abwertende Meinung gegenüber Russland und den Menschen in Russland haben und sich letztendlich nicht mit Russland beschäftigen und mit dem, was aus Russland für ein Wissen kommt, was dort für ein Schatz ist. Denn in dem Augenblick wissen die ganz einfach, wenn Großteil der Europäer und in erster Linie auch dann der Deutschen anfängt, sich mit Russen zu beschäftigen, dann werden die plötzlich erkennen, dass wir im Großen und Ganzen gleichen Ursprung haben, von einer Abstammung sind. Ja, bei uns hängt alles mit Rot zusammen, ja, das ist der Stamm sozusagen. Und das ist unter anderem, das wird absichtlich gemacht, um die Russen im negativen Lichte darzustellen, zum Beispiel, dass die angeblich Säufer sind. Das ist ja das meiste Klientel oder Klischee.
Wodka,
genau. Obwohl früher Wodka, das war ein Kräutergetränk. Warum Wodka und Wada, also Wasser, das ist die gleiche Sprachwurzel sozusagen. Und, aber in Russland zum Beispiel, im Vergleich jetzt zu Europa, dort ist genau das Gegenteil, jetzt das Bild zu sehen, dass für die Jugend ist es komplett, oder in zu sein sozusagen, komplett nüchtern zu leben, also ohne Alkohol, ohne Rauchen, ohne Drogen und so weiter. Mhm. Zum Beispiel ist wie bei mir, ich konsumiere schon seit vielen Jahren gar kein Alkohol, also kein Bier, Wein, Wodka, nichts, obwohl ich früher auch viel gesoffen hatte, also habe auch meinen Fluss ausgetrunken sozusagen. Und, und so sind das schon hunderttausende Menschen in Russland, überwiegend die Jugend. Die komplett nüchtern lebt, weil die schon wissen haben, dass Alkohol in jeder Form ist Zellengift. Nicht umsonst sagt man, Alkohol macht die Birne hohl, haben die Menschen auch ja hier gewusst. Und darum, das ist für jeden ist es empfehlenswert, komplett auf alkoholische, giftige Flüssigkeiten zu verzichten, in jeder Form, auch mit Rauchen und so weiter. Das hält erstmal die Menschen klein unten und abgeschirmt von Gott. Und zweitens, in erster Linie Bier macht die Menschen passiv. Eine Flasche vor dem Fernsehen nach der Arbeit, blöd Fernsehen schauen, keine Fragen stellen, einmal vier Jahre zu der Wahl gehen, irgendwo ein Kreuzchen machen und hoffen, dass sich die Situation irgendwie verbessert. Das möchte die globale Elite. Darum, all diejenigen, die das nicht wollen, sondern die Situation selber gestalten wollen, ist es wichtig, aus meiner Sicht komplett nüchtern zu leben und dann eine aktive Position im Leben zu übernehmen.
Also du sagst, es gibt einen Wandel im Bewusstsein auch bei den Russen selber, dass also die Jugendlichen anfangen, neu zu denken und zu kapieren, um was es wirklich ankommt. Das ist einfach mal sehr positiv. Ich möchte natürlich auch noch auf Putin kommen. Hier gibt es ja quasi einen Wettbewerb, wer hat den schlechtesten Artikel über Putin geschrieben sozusagen. Ich habe irgendwo ein Ranking gelesen, dass also Deutschland einsame Spitze ist im Putin-Bashing. Es gibt kein Land, wo so viele negative Artikel über Putin und Russland im Speziellen kommen. In welcher Rolle siehst du Putin und wie wird er in der russischen Bevölkerung wahrgenommen?
Putin ist Nationalführer, also Nationalleader oder ja, Anführer, wie man so hier sagen würde. Man muss unterscheiden zwischen dem Putin, der im Landesinnere ist, und dem Putin, welches absichtlich ein Bild im Außen, also zum Beispiel jetzt in Deutschland, gemacht wird. Dieser Artikel, das stimmt, also was auch dann gesagt wurde, dass in keinem europäischen Land so viel Lügen und Putin-Bashing gemacht wird wie in Deutschland. Das hat eigentlich den Hintergrund, alles sehen wir in Vergleichen. Und zwar, der Putin wird absichtlich schlecht dargestellt, damit die Menschen nicht vergleichen das, was er gemacht hatte für Russland und für die Menschen in Russland. Mhm. Und im Vergleich zu denen, zum Beispiel jetzt, wie zu der Zeit ist ja die Frau Merkel da, die ist ungefähr genauso lang an der Macht jetzt ungefähr, wird aber nicht als Diktatorin dargestellt und so weiter. Und, aber an Vergleichen kann man sehen, was hat Putin geschafft in der Zeit und was hat zum Beispiel die Merkel jetzt geschafft in der Zeit. Und damit sich die Menschen nicht mit Putin beschäftigen, das, was er gemacht hat, wird auf ihn auch ein negatives Bild dargestellt, obwohl Putin genau das Gegenteil eigentlich versucht zu machen, das, was man ihm vorgeworfen wird, weil, wie gesagt, bei mir ist der Vorteil, ich kann ja Russisch und ich verfolge Putin, das, was er macht, was er sagt, was er tut, schon über 10 Jahre, ich höre auch zwischen den Zeilen das, was er sagte. Und Putin möchte zuerst die Situation in Russland nachhaltig zum Positiven verändern. Mhm. Und dann letztendlich, das ist das Ziel, was Putin machen möchte, global auf der Welt eine gerechte Gesellschaft aufzubauen. Und das Volk in Russland, das sieht, welche Situation die in den 90er Jahren gehabt hatte.
Mit Jelzin,
demokratisches Russland sozusagen, wo im Westen chauffiert wurde, weil ganz klar, Russland war schwach am Boden. Dort konnte man wunderbar die Ressourcen aussagen, was das Ziel war natürlich. Darum haben ja die Amerikaner nicht nur einzelne Betriebe in Russland kaputt gemacht, sondern ganze Branchen wurden in Russland kaputt gemacht. Und Putin hat den Zerschlagungsprozess Russlands aufgehalten und hat vereinfacht gesagt, ein Land, welches am Boden lag, erstmal auf die Knie gestellt und stellt es jetzt wieder in seine wahren Größe, dass Russland dank Regierungszeit von Putin und seiner Mannschaft, wie gesagt, er ist ja nicht alleine, ist Russland wieder zu einer Großmacht geworden. Und das ist für die globale Elite, die ihr faschistisches Regime weltweit aufbauen möchte, wie ein Knochen im Hals. Warum die mit allen Mitteln jetzt Russland weghaben wollen und in erster Linie auch den Putin.
Und also bei uns wird Putin ja immer nur so dargestellt, wie als alleiniger Herrscher, als Diktator. Wir hören immer nur von Kritikern von Putin. Ja, wenn es irgendeinen Artikel gibt von irgendeinem Russen, dann ist es irgendein Putin-Kritiker. Wenn jemand umgebracht wird in Russland, dann war es Putin persönlich und so weiter. Hat er auch Gegner in Russland und sind es viele oder ist der große Teil der Bevölkerung hinter dem Präsidenten?
Großteil natürlich der Bevölkerung ist hinter dem Präsidenten. Also die Umfrageergebnisse, die sind so. Also das kann ich auch bestätigen, und zwar als im Jahre 2012, ich habe ja auch russische Staatsbürgerschaft, und im Jahre 2012 bin ich mit einer Gruppe Menschen aus Niederbayern zur Wahl nach München gefahren, ins Konsulat. Und wir waren insgesamt 65 Menschen im Bus, und auf der Rückreise, nachdem schon jeder gewählt hatte, haben wir eine Umfrage gemacht. Wer hat denn wen gewählt sozusagen? Und von 65 Personen haben 61 Putin gewählt, also rund 90%. Und so ist es auch in Russland, dass Großteil der Menschen, der einfachen Menschen meine ich, meine jetzt nicht diese Elite, die bisher auch an der Macht war, die stehen hinter Putin. Und Putin genießt die Unterstützung des Volkes, weil er auch für das Volk in erster Linie auch sehr vieles getan hatte. Und Putin selber, der freut sich selber über eine konstruktive Opposition. der wünscht sich, dass neue Menschen kommen, auch in die Politik, die konstruktiv zu einer Verbesserung der aktuellen Lage in Russland beitragen können. Mhm. Nur das ist die natürliche und konstruktive Opposition und nicht die Opposition, die aus dem Westen bezahlt ist, wie mit Nawalny und Co., die hier auch dann chauffiert werden, gezeigt, die das Ziel haben, eigentlich nur Russland im negativen Lichte darzustellen. Die arbeiten ihr Geld ab.
Ist er denn, also als lupenreinen Demokraten bezeichnet ihn hier keiner, nicht mal der Schröder, glaube ich, aber hat er nicht auch manchmal gewisse Dinge angewendet, die als Geheimdienstoffizier sein Metier sind, dass er eben gewisse Kräfte ausgeschaltet hat und das ihm dann negativ angekreidet wird?
Ja,
ich kriege ja immer nur eine Seite der Berichte. Natürlich. Ich kann leider kein Russisch und sehe immer nur die westliche Propaganda oder das, was andere Leute halt über die Propaganda aufgeklärt haben. Aber so, so die Einschätzung von dir wäre interessant.
Ganz einfach, Putin hat bei weitem nicht so viel Macht in Russland, wie ihm unterstellt wird. Nachdem Sowjetunion zerschlagen wurde, die Amerikaner haben die russische Verfassung geschrieben. Das haben die gemacht und die haben dem Präsidenten eigentlich so gut wie keine Macht gelassen. Und Putin, der jongliert zwischen unterschiedlichen Elitengruppen. Und es ist so, es gibt in Russland unterschiedliche Elitegruppen. Auf der einen Seite sind es die liberalen Kräfte aus den 90er Jahren noch. Auf der anderen Seite sind das die mehr pro-russischen Kräfte, Eliten sozusagen. Und dann gibt es noch ein paar andere Eliten. Und er versucht alles wie ein Trainer sozusagen, alle zu befriedigen, sozusagen, ist bildlich gesprochen einfach. Und natürlich, Russland ist kein Land in dem Sinne, wie es die meisten kennen, allein nur wegen der ganzen Größe. Mhm. Und viele unterstellen dem Putin, dass er zu sanft in Russland vorgeht, weil Großteil der Eliten, die aus den 90er Jahren noch waren, die sind korrupt. Die muss man in den Knast stecken, das ist nur so. Nur das, was dem Putin alles unter die Schuhe geschoben wird, ist im Großteil, das ist nicht sein Verursachen, sondern der Einheimischen oder der korrupten Politiker, die vor Ort sitzen und, wie gesagt, sich die Taschen vollstopfen und nicht für das Volk arbeiten. Und Putin möchte genau umgekehrt patriotisch und national orientierte Politiker in die Macht bringen, die wirklich ihre Aufgabe erfüllen, wie er selber, in erster Linie dem Volk zu dienen, wie er sich immer bezeichnet als Diener des Volkes.
Ich merke, du hast einen großen Fokus auch schon, du bist gerade Anfang 30, gell, und hast aber schon ein relativ großes Weltbild zusammengezimmert. War das schon immer dein Ding? Hast du von Anfang an dich interessiert für solche Sachen? Weil du machst ja auch einen eigenen Blog, sewald.ru. Was ist da deine Intention damit?
Mit dem Blog oder mit meiner Tätigkeit?
Beides. So, was treibt dich an? Warum gehst du in die Öffentlichkeit? Warum kommst du zu uns in die Sendung und sagst, hey Leute, wir müssen was tun? Ja, was ist so dein Antrieb? Ja.
Als ich meine Tätigkeit im Jahre 2011 angefangen hatte, hatte ich gesehen, dass im deutschsprachigen Raum niemand gab, der die russische Sicht dargestellt hatte, wie die wirklich ist, weil die Medien, wie gesagt, ich kann es allen Zuschauern sagen, die auch dann sich später das Ganze anschauen werden, das, was zumindest außenpolitisch angeht, Berichterstattung Putin und Russland. Wenn irgendwas in den Medien kommt, stellt euch genau 180 Grad das Gegenteil. Mhm. Liegen die Menschen mehr an der Wahrheit, als es in den Medien dargestellt wird. Und als ich das gesehen habe, habe ich die Verantwortung auf mich übernommen, ich habe dann einen Blog aufgemacht, mit der Webseite sewald.ru und habe angefangen, dann die Menschen aufzuklären. Und mein Ziel war in erster Linie, eine andere Sicht sozusagen auf diese Situation auf der Welt darzustellen. Und zusätzlich hatte ich schon das Verlangen gehabt, ich sollte mich ausreden sozusagen, mein Wissen mitteilen, denn ich komme ursprünglich aus der Finanzbranche, so hat mein Weg überhaupt angefangen, dieses System auch dann zu verstehen. Und über die Jahre hinweg habe ich verstanden, dass in unserem System was nicht stimmt. Und ab dem Jahr 2007 so, habe ich mich intensivst mit Forschung beschäftigt. Bis jetzt eigentlich als Forscher tue ich ja da weiter forschen. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, ich muss mich jetzt ausreden sozusagen, jetzt mein Gefäß leer machen sozusagen, ja, damit neues Wissen zu mir kommt. Ich stehe wieder jetzt gerade an dem Punkt jetzt im Leben, warum ich jetzt so viele Vorträge machen werde. Doch meine Intention war immer, damit wir das vedische Reich Gottes hier auch auf der Erde aufbauen. Manche sagen dazu das Paradies und so weiter. Ich sage dazu das vedische Reich Gottes, weil aus meiner Sicht, Gott hat keine Hände außer unseren Und durch uns wirkt der Schöpfer hier auch auf der Erde. Und darum, wenn wir sehen auf der Erde, dass die Situation irgendwie nicht so ist, wie wir uns das gerne vorstellen, dann ist es die Aufgabe der Menschen, die das erkennen, die Verantwortung auf sich zu übernehmen und an dem Ort, wo die sind, sei es jetzt in der Klinik, in der Schule, im Kindergarten oder sonst wo, den größtmöglichen Nutzen anderen Menschen zu geben, damit die ein besserer Mensch werden. Mhm. Und meine Intention ist jetzt sozusagen mein innerer Wunsch, was mich jetzt auch antreibt, warum ich jetzt auch dann zu euch komme, jetzt am 9. Mai nach Berlin fahre, auch in Treptow Park auch dann bin. Mein Ziel ist es, ein deutsch-russisches Bündnis aufzubauen, denn du hast es ja am Anfang auch erwähnt, George Friedman hat ja gesagt, dass die Anglosachsen mit allen Mitteln versucht haben, dieses Bündnis zu verhindern, und aus meiner Wahrnehmung, das habe ich schon im Jahre 2012, gibt es ja dazu auch ein Video, deutsch-russische Zusammenarbeit, aber wie, wenn man das im Internet reintippt, wird man ein Video finden, wo ich aufgezeigt habe, wie die deutsch-russische Zusammenarbeit sein könnte. Mhm. Und mein Ziel ist es, wie gesagt, ich möchte das deutsch-russische Bündnis aufbauen, die Russia, und in welchem Auftrag sozusagen ich auch unterwegs bin. Es gibt schon auch eine Fahne dazu.
Ja, komm, dann zeig mal her, wenn du schon eine Fahne hast. Dann, oder ist das für den Schluss? Wolltest du das als, das machen wir dann zum Schluss.
Genau,
so ein methodisches Mittel zum Schluss. Also ja. Du bist schon weit über die reine Idee hinaus, sondern es gibt konkrete Pläne auch so.
Ja. Wir sind gerade dabei, einen Verein aufzubauen. Und zwar das System, in dem wir jetzt auch dann sind, der Verein aus unserer Sicht ist das beste Mittel, damit wir als Menschen uns erstmal vereinigen. Es gibt dazu auch schon eine Webseite, gerussia-verein.de. Dort kann man sich erstmal eintragen, wenn man Informationen über den Verein haben möchte, wenn der startet. Ich bin gerade dabei, mit Vereinsexperten aus rechtlicher Sicht das Ganze auch aufzubauen. Mhm. Und wir wollen eine große Plattform schaffen, damit wir uns unter einer Fahne versammeln. Dass wir sind, sollten jetzt sein gegen Amerika, nicht gegen Brüssel, nicht gegen Eliten, sondern für eine Sache sein, für ein deutsch-russisches Bündnis. Und ich bin der Meinung, das ist die Lokomotive, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten, die sehr viele Probleme mit sich lösen wird, automatisch, sei es die fehlende Souveränität oder der fehlende Friedensvertrag, zum Beispiel ist der Abschwung in der Wirtschaft und, und. Also ich kann viele Bausteine aufzählen. Und wenn es das deutsch-russische Bündnis geben wird, dann werden nicht nur Deutschland und Russland davon profitieren, sondern in erster Linie auch dann alle Völker auf dem eurasischen Kontinent und letztendlich die gesamte Menschheit.
Okay, das klingt nach einem Plan. Ja, also da hoffe ich auf jeden Fall, dass du da in diese Richtung weiter vorankommen möchtest. Wir haben uns aber heute verabredet, nicht nur um über deutsch-russisches Verhältnis zu sprechen, sondern über ein spezielles Thema in Russland selber, worauf du mich erst gebracht hast, nämlich, da bist du hier bei Steinzeit genau richtig, Megalithen. Die gibt es nämlich nicht nur irgendwo in Europa oder in Mexiko oder im Libanon, sondern die gibt es auch in Sibirien. Und du hast da schon einiges an Forschungsarbeit geleistet oder du bist auf einiges gestoßen. Und da wollen wir uns doch mal ein bisschen in diese Thematik hineinbewegen. Du hast eine tolle Seite gefunden, die du mir genannt hast. Und ich bitte unser Studioteam dann mal da in diese Richtung umzuschalten, unseren Monitor, dass wir das dann auch sehen können. Also, du kommst ja selber aus Sibirien, hast du gesagt.
Genau.
Ja? Aus welcher Gegend genau
bist du? In Tomsk bin ich geboren. Das ist quasi Mitte Russland sozusagen.
In der Mitte, so ziemlich zentral gelegen.
Kann man sagen.
Und da gibt es gewisse Formationen, die sind also, wie soll man sagen, auch sehr, sehr spektakulär. Also das ist jetzt ein Gebiet auch in der Nähe von Tomsk, hast du gesagt. Ja?
Genau. Also nach russischen Verhältnissen ist es quasi um die Ecke. Ja, das ist in der Gebiet Kemerova. Mhm. Aber das ist in der Region Tomsk sozusagen.
Alles. Wie weit ist es von Moskau weg ungefähr?
Von Moskau? Also ich kann es dir jetzt an Tagen sagen, mit dem Zug zu fahren. Ich schätze mal, das müssen wir schon um die 4,5 Tage fahren mit dem Zug.
Okay, alles
5
klar.
Tage so.
Das kann man in Deutschland nicht, da bist du dreimal durchs Land. Da
ja.
Das sieht man mal, wie riesig Deutschland ist. Ja, wir hatten neulich im Vorgespräch die interessante Diskussion so, Russland gehört nicht zu Europa oder hat irgendjemand gesagt und so weiter.
Russland gehört zu Europa, sagen sehr viele Menschen.
Ja, genau. Und dann hast du den Vergleich gebracht, was ist richtig, der Knopf gehört zum Anzug oder der Anzug gehört zum Knopf. Ja? Vor allem, wenn man sich die Größe von Russland wirklich anschaut, es geht über 7 Zeitzonen und die Größe von Europa, ja, dann sieht man natürlich, die gigantische Größe. Genau. Ich meine, vielleicht haben sie das auf die Bevölkerungszahl gebracht, weil Russland ist ja in vielen Teilen auch nicht so dicht bevölkert. Mhm. Aber trotzdem zu sagen, dass Russland nur ein Anhängsel ist von Europa, das finde ich schon sehr dreist, ja. Also ehrlich gesagt.
Abwertend, das ist ja in vielen Bereichen. Ja, versucht klar. Man Russland klein zu stellen, abwertend sozusagen. Mhm. Ja.
Aber was sehen wir denn da genau auf diesen Bildern? Das ist jetzt wo? Das ist jetzt in der Nähe von Tomsk oder wo?
Genau, das ist, wenn du mal kurz nach oben gehst, das ist Gorne Shore, so heißt diese Region. Und dort sind es diese Megalithen. Und dort gab es eine Forschungsreise von einem in Russland sehr bekannten Forscher, Herr Sidorov. Und da wurde durch ihn gebeten, sozusagen, um diese Region dort zu erkunden. Mhm. Und das ist in dem Gebiet Tomsk, heißt halt Oblast Kemerov, ja, aber jetzt Tomsker Gebiet sozusagen. Und die sind mit einer Gruppe Menschen dorthin gefahren und dieser Mann, der ist in Russland sehr bekannt, in bestimmten Kreisen. Ja. Und der kennt sehr viele Orte in Russland. Und die haben unter anderem einen Ort, nur einen kleinen Ort in Russland mal analysiert und aufgezeigt, was für Steine dort sind, rumstehen, rumliegen und so weiter. Und solche Gegenden mit solchen Orten sozusagen, wo solche Megalithen anzufinden sind oder andere Bauten, die sind in ganz Russland verteilt, mit Pyramiden, Dolmen und so weiter.
Also auf den ersten Blick, wenn man jetzt diese Bilder sieht, könnte man ja meinen, okay, das sieht jetzt hier irgendwie auch nach natürlichen Formationen aus. Was macht die Leute denn da drüben so sicher, dass es sich hier jetzt nicht um irgendwelche natürlichen Felsformationen handelt, sondern dass das wirklich von Menschen oder anderen Wesen behauene Megalithen sind?
Und zwar Wissen. Das ist das, nicht nur die Information, sondern das vedische Wissen. Großteil der Menschen denkt, dass der Ursprung der Menschheit aus Afrika abstammt. Doch sehr viele Menschen in Russland wissen, dass unsere Vorfahren, die Weißen, die kamen aus dem Norden und mussten ihre alte Heimat dort vor tausenden Jahren verlassen. Und sind sie von der Daare oder wie die Griechen das genannt haben, Hyperborea, über das heutige Uralgebirge nach Sibirien gegangen. Und dann von Sibirien haben die sich auch in die gesamte Welt dann verteilt sozusagen. Ein Teil ist über die Beringstraße gegangen nach Nord- und Südamerika, hat den Inkas, den Mayas und so weiter, das vedische Wissen gebracht. Ein Teil ist nach unten gegangen, nach Indien, zu den Draviden, wie die damals hießen, und hat dorthin die Veden gebracht. Und ein Teil, wie gesagt, ist nach Europa gegangen. Und die Menschen in Russland wissen, das sind ihre Vorfahren, hochentwickelte Kultur, die damals gewesen war. Und die hatten ganz einfach andere Werkzeuge, unter anderem um Steine zu bearbeiten. Und die wurden auch für andere Zwecke unter anderem gemacht damals.
Also ich sehe hier gerade, das würde ich jetzt eigentlich als natürliche Verwerfungszone bezeichnen. Also so mit diesen ganzen Brüchen und so weiter. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo man daran erkennen kann, dass da wirklich hier eine Bearbeitung stattgefunden hat. Aber ich weiß, dass auf dieser Seite sind ein paar Steine drin.
Mal, ganz kurz, hier zum Beispiel.
Das
oberste hier zum Beispiel. Da, ja. Also aus meiner Sicht schaut das jetzt nicht ganz natürlich aus. Also natürlichen Ursprungs. Weil die Natur kennt keine geraden Linien.
Naja, in gewissen Steinbrüchen schon, so Bruchkanten gibt es schon manchmal, ja. Aber das ist natürlich jetzt die Frage, wie groß dieses Teil da ist oder welche Kanten das sind. Auffällig ist es natürlich dann, wenn da irgendwelche Ausfräsungen drin sind. Oder gerade hier zum Beispiel, diese Formation finde ich interessant, ja. Ist das da hier eine Schneidekante oder eine Fräskante? Wie interpretierst du das?
Da bin ich kein Megalith-Experte in dem Sinne. Und es ist folgendes, wir möchten ja das deutsch-russische Zusammenarbeit aufbauen. Und zwar, ich möchte nächstes Jahr, falls die Leute auch das interessiert, die können sich gerne bei mir im Verteiler eintragen, da werde ich sie auch informieren, auf meiner Seite Segeldruck kann man das machen. Wir möchten, also dieses Jahr fahre ich mit einer Gruppe von Menschen nach Russland in Altai, das ist nicht weit, ungefähr 1000 Kilometer ins Altai-Gebirge. Dort gibt es große Felszeichnungen. Mhm. Also dort ist eine enorm kraftvolle Region. Und dann, wenn die Gruppe wegfliegt, dort habe ich dann vor, diesen Forscher in Russland persönlich zu treffen und mit ihm auszumachen, dass wir nächstes Jahr dorthin kommen mit einer Gruppe aus Menschen, die halt aus Deutschland sozusagen, die selber das Ganze anschauen wollen und dass dieser Experte uns vor Ort dorthin führt, uns und erklärt, was da dort alles war.
Okay, also eine Forschungsreise vor
genau.
Ort.
Genau. Ja. Wie gesagt, ich organisiere das in Deutschland aus, würden das Ganze machen und er als Fachmann vor Ort würde uns dann konkret auch dann aufzeigen, erzählen, wie, weshalb, wozu und so weiter.
Weil wie groß wird die Gruppe ungefähr sein? Was ist praktikabel? Also 100 Leute wirst du kaum organisieren können, aber 10, 20 Leute oder sowas, so eine Reisegruppe, ein Bus?
Ja, also wir werden mit Sicherheit mit dem Flugzeug fliegen, weil mit dem Bus, das ist...
Nein, ich meine vor Ort dann,
dass ja,
so
ja,
viele klar. Leute wie in einen Bus reinpassen halt.
Ja. Das werden wir sehen, weil grundsätzlich, wie gesagt, muss natürlich die Gruppe klein und kompakt sein, weil das ist in Sibirien.
Yeah.
Wie gesagt, das ist jetzt nicht einfach, wo es Autobahnen gibt und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist es auch mir wichtig, dass die Menschen mit einer bestimmten Gesinnung dorthin kommen. Mhm. Ja, und wir werden sehen, grundsätzlich liegt das eigentlich, organisatorisch kann man vieles bewältigen, wir werden sehen, vielleicht 30 Menschen, vielleicht aber auch 50,
ja, wenn
auch
okay, dann okay,
genug ja, Interesse ja. da ist. Ja. Aber die richtigen werden kommen. Aber zum Beispiel jetzt hier, wenn man es anschaut.
Das einfach ist jetzt mal natürlich schon toll. Also man sieht mal den Größenvergleich von diesen drei Leuten, die da dran stehen. Und da im Hintergrund sieht man dann diese Steinmauer. Und das sieht schon aus hier, also auf dieser Seite, das sieht schon aus wie so eine Schnittkante irgendwie. Ja. Und wenn man dann die Größe jetzt mal von dem Stein nimmt, das sind dann 10 Meter hoch ungefähr, so ein paar hundert Tonnen, dürfte das Ding bestimmt haben. Ja.
Ja. Und diese Steine, die wurden auf große Entfernungen auch bewegt. Unter anderem, man hat ja einfach leicht gemacht, dass die Menschen die mit einem Finger sogar halten konnten.
Wie leicht gemacht? Wie meinst du das? Dass man von der Balance her, oder?
Ja, also durch bestimmte Mantren und Gebete konnte man die Schwerkraft außer Kraft setzen.
Ah, sozusagen. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Dass, wie man das quasi transportiert hat.
Ja. Zum Beispiel, ja. Und so konnten die unter anderem durch Mantren und Gebete transportiert werden oder aber auch so Finger halten sozusagen konnten. Mhm. So leicht waren die.
Was sehen wir hier? Das ist so eine Schnittkante, oder?
Genau,
so.
Ja.
Also da bin ich ganz bei dir, indem ich sage, so gerade Linien schafft die Natur selten, vor allem dann nebeneinander. Also das ist schon ziemlich krass, diese zwei Steine nebeneinander zu sehen. Scheint auch riesengroß zu sein, oder?
Ja, also einfach mal hier das Verhältnis. Und so sind wir überhaupt auf dieses Thema, habe ich ja auch dich gebracht, wo du im Vortrag gezeigt hattest. Also ich musste so schmunzeln, auch den ganzen Vortrag, weil du eigentlich genau den zweiten Part erklärt hast von dem, was ich gebracht hatte.
Also das müssen wir kurz den Zuschauern erklären. Wir waren beide Sprecher an einem Kongress, allerhand am Alpenrand vor kurzem. Und ich wäre eigentlich nach dir gekommen.
Ja.
Aber es hat sich irgendwie so ergeben, dass ich vor dir dran war. Und dann hast du gemerkt, dass ich für deinen Vortrag genau die Vorarbeit gegeben haben.
Genau.
Ja, so kam man ja zusammen irgendwie.
Ja.
Also ja, lustig, wie es halt immer kommt. Aber was ich hier gerade zum ersten Mal entdecke, ist, die Bäume wachsen oben auf diesem Stein. Das finde ich jetzt krass. Ja, dass da so viele Nährstoffe da sind, dass diese Bäume da wachsen können. Also das ist schon erstaunlich irgendwie. Ja. Aber ich bin auf der Suche nach einem... Ja, okay, hier wird's ganz klar. Ja, okay, hier sieht man, dass hier... nichts zufällig gewachsen ist oder hier gespalten worden ist, sondern das ist platziert worden.
Mhm.
Das kann man eigentlich schon davon ausgehen. Ja. Und das ist jetzt ein normaler Stock als Größenvergleich, nehme ich mal an, hingelegt, dass man eine Referenz hat. Man sieht es ja auch unten an diesen Blättern, wie groß das ungefähr ist. Also es müssen auch tonnenschwere Steine sein, die da rumliegen.
Ja.
Und du sagst also, Russland ist da also voll gepflastert mit diesen Megalithen. Ja.
Nächstes Jahr haben wir vor, eine Reise in den Kaukasus zu machen, in die Anastasie-Siedlung mit Russia und zusätzlich auch eine Reise zu den Dolmen, weil im Kaukasus gibt es sehr viele Dolmen, auch da musste ich schmunzeln, mit Dolmen und so weiter. Ja. In Russland gibt es tausende Dolmen, in ganz Russland verteilt, viele wurden zerstört, aber es gibt noch viele funktionierende Dolmen und eine der Forschungsreisen nächstes Jahr wollen wir mit einer Gruppe in den Kaukasus und zu den Dolmen.
Ach so, weil ich in dem Vortrag gesagt habe, die meisten Dolmen stehen in diesem auf dieser Welt in Südkorea.
In Südkorea, ja. Genau.
Das sind von 40.000 immerhin 30.000.
Mhm.
Aber das ist schon eine ganze Nummer. Aber ich meine, damit kommen die natürlich nicht mit. Also schau das mal an, das ist ja unglaublich. Das sind ja 1.000 Tonnen ungefähr, was dieser Stein da hat, oder?
Mhm.
Ich vermute es, ja. Und wer hat die da hingeschichtet und zu welchem Zweck?
Das ist eine sehr gute Frage.
Das ist die Frage überhaupt, gell?
Ja. Viele dieser Bauten wurden früher unter anderem religiösen hatten Hintergrund. Viele der Bauten hatten einen Schutzwall, je nachdem zu welchem Zweck. Und hier ist es das Bild.
Das habe ich gesucht, ja, das ist mein Lieblingsbild. Also ich weiß, ich sage jetzt mal nichts, aber ich glaube, für die Zuschauer sieht es genauso aus wie für mich, ja. Irgendwas fehlt da.
Ja, genau. So, ja. Interessant. Und zum Beispiel viele Menschen kennen ja Stonehenge und so weiter, dass anhand jetzt von ihnen konnte man früher zum Beispiel jetzt besser Sterne deuten und so weiter. Und so wurden unter anderem auch Bauten in Russland auch gemacht, an denen man unter anderem den, zum Beispiel den Zyklus bestimmte, ob es sei Sonnen- oder Mondzyklus auch dann machen konnte oder besser verstehen konnte. Und darum, aber Russland ist, ich möchte dazu sagen, Russland ist voll mit solchen Bauten. Und es wird aber auch absichtlich in Russland klein gehalten, dieses Thema, absichtlich, weil damit die Menschen sich nicht über die christliche Zeit hinweg beschäftigen damit sozusagen. Russland wurde auch ja zwangschristianisiert.
Von wem wird das klein gehalten? Von Seiten der russischen Regierung selber?
Auch, oder natürlich. Ganz klar, ja, natürlich.
Okay, da ist also auch kein großes Interesse dran, den Status quo zu verändern, oder?
Von bestimmten Gruppen, ja. Weil dort gibt es ja bestimmte Historiker, viele von denen können das Hang nicht aussprechen. Ja. Und das sind wirklich Historiker, ja. Und die wollen möglichst die Vergangenheit der Russen klein halten. Einfach gesagt, die Slawen früher waren blöd, aus dem Wald kamen die und erst die durch Kirill und Mephodi haben die Schrift gebracht und die Kultur angeblich gebracht nach Russland und so weiter. Und doch, das ist bei weitem nicht so. Denn in dem Augenblick, warum wird die Vergangenheit der Menschen abgeschnitten? Weil je tiefer der Mensch in die Vergangenheit gehen kann, umso mehr Kraft kann er schöpfen aus seiner Vergangenheit, aus seiner Kultur, von seinen Ahnen. Mhm. Und absichtlich wurden die alten Kalender in der Vergangenheit auch außer Kraft gesetzt. Der älteste Kalender, den wir jetzt kennen, das ist ja der jüdische Kalender mit 5000, ich glaube 700 und noch was Jahren. Also es gibt ja unterschiedliche Kalender. 2016 ist ja nur der gregorianische Kalender, es gab ja julianischen Kalender und so weiter. Und je älter auch der Kalender ist, umso mehr Anspruch hat dieses Volk auf der Erde, um sich als das Älteste quasi zu benennen, zu bezeichnen, warum sehr viele, für viele auch dann Juden so angeblich das auserwählte Volk sind. Doch es heißt aber nicht, dass es nur den jüdischen oder den chinesischen Kalender gibt. Ja. Es gibt auch unseren slawisch-arischen Kalender und nach unserer Zeitrechnung läuft gerade das Jahr 7524. Und vor über 7500 Jahren, wie gesagt, gab es eine große Schlacht und Feindfeuer zwischen Weißen und den Chinesen. Ja, und das kann man wunderbar sehen auf dem sogenannten Ikone vom Heiligen Georg, wo ein weißer Ritter sitzt auf einem Pferd und
den Drachen tötet.
Genau, durchsticht sozusagen. Und der Drache, das ist ja nach wie vor das Symbol der Chinesen. Ja, und das war einfach in dieser Ikone festgehalten, diese große Schlacht. Und seit dieser Schlacht hat man angefangen, eine neue Zeitrechnung ganz einfach zu machen. Und diese Zeitrechnung wiederum, die hat Peter der Große in Russland, der ausgetauscht wurde, dazu gibt es auch sehr viele Forschungen, nach seiner Europareise, der hat diesen Kalender außer Kraft gesetzt und hat in Russland den julianischen Kalender damals angeführt. Und hat gleichzeitig über 5000 Jahre Vergangenheit erstmal weggestrichen. Wie gesagt, der hat Auftrag der Eliten aus Europa einfach ausgefüllt. Und zusätzlich aber haben die den Russen ihre Wurzeln vereinfacht auch dann versucht, zumindest wegzunehmen, zum Teil auch erfolgreich. Doch Gott sei Dank immer mehr in Russland, Menschen in Russland und auf der ganzen Welt fangen sich mit ihrer Vergangenheit zu beschäftigen und auch erkennen, dass die Geschichte, die die meisten kennen, sehr wenig mit der Vergangenheit zu tun hat.
Also ich bin bei dem Bild immer noch so fasziniert. Ich stelle mir gerade vor, was da die Geschichte dahinter war. Das sieht echt aus, wie wenn da jemand so ein Loch reingestanzt hätte. Ja. Und das bringt mich natürlich dann zu einem ganz anderen Interview, was ich vor kurzem geführt habe über so alte indische Kriege oder in den Veden, in den indischen alten Texten, in den Sanskrit-Texten stehen ja auch Geschichten drin. Da könnte man meinen, das ist das Drehbuch für Star Wars gewesen. Ja, das ist da also
Schlachten gab. Hat sich in Russland abgespielt. Diese ganzen Schlachten im Mahabharata hat sich alles in Russland abgespielt.
Okay, und das wären dann quasi Spuren von einer Schlacht von höher entwickelten Völkern, die sich damals mehr oder weniger bekriegt haben bei uns. Ja. Genau. Sieht ja echt aus wie eine Stanze. Ja, da diese. Und das ist auch noch verkohlt oder irgendwie so Hyper-Duper-Waffen. Ja, so.
Und zwar, es gab in Russland sehr viele Forscher, es gibt ja nach wie vor, und die haben analysiert die Flüsse, Seen, Orte, die in der Mahabharata beschrieben sind, mit den Flüssen und Seen in Russland, weil die Namen ändern sich ja nicht so schnell von den Flüssen und so weiter, von den Orten. Und die kamen zu den Erkenntnissen, 1:1. Mhm. Also die Geschehnisse, die in dem Mahabharata beschrieben sind, haben auf dem russischen Boden stattgefunden. Warum auch die Inder, die viele fahren nach Indien für Wissen sozusagen, und die weisen Inder, die fahren nach Sibirien und sagen, wundern sich, warum kommt ihr zu uns, denn ihr habt zu uns die Veden gebracht.
Okay, okay. Also verdient deiner Meinung nach Sibirien einen ganz anderen Standpunkt oder ganz andere Aufmerksamkeit in unserer Gesellschaft eigentlich? Weil Sibirien ist für uns immer nur kalt, Winter, Wodka.
Und Bären auf der Straße.
Und Bären auf der Straße, mehr gibt es da nicht so, das ist Klischee mehr oder weniger. Ja. Also so viel ich weiß, gibt es auch auf einigen Stellen auf dieser Erde Hinweise darauf, dass also atomare Waffen im Altertum eingesetzt worden sind. Man findet viele verglaste Stellen, also Gegenden, an denen große Hitze eingewirkt haben muss aufgrund der glasigen Dinge, die da vorhanden sind. Also das ist schon sehr erstaunlich, und das ist vielleicht nur eins von vielen Bildern, die wir da sehen. Aber lass uns mal am Ende noch mal so ein bisschen auf dieses deutsch-russische Verhältnis kommen. Was glaubst du denn, was jetzt von uns Deutschen wichtig wäre, was wir denken müssten über Russland? Ist es der einzelne Bürger, der jetzt hier quasi endlich mal aufwachen muss, oder würdest du dir wünschen, dass unsere Politik endlich auch mal aufwacht?
Beides.
Schon.
Denn es ist so, die jetzige Politikkaste, würde ich die jetzt einfach mal, oder Politdarsteller, wie die von vielen bezeichnet werden, die haben sich ja vom Volk abgeschnitten. Die spüren, die haben den Bezug zum Volk verloren, die spüren jetzt nicht mehr, welche Gedanken beschäftigen das Volk und so weiter. Und viele von denen sind in diesen transatlantischen Netzwerken eingespannt, und die würden gerne machen, sondern sind auch dann einsam sozusagen. Ja? Denn viele, zum Beispiel jetzt der Schröder, hat ja versucht, die Zusammenarbeit mit Russland aufzubauen, wurde dann abgesägt. Nach ihm kam die Merkel und so weiter. In Frankreich war Jacques Chirac. Ja, auch die haben ja versucht, Paris, Berlin und Moskau aufzubauen, dieses Bündnis sozusagen, wurde kurze Zeit später auch Jacques Chirac abgesägt. Das sind einfach gesteuerte Prozesse. Und darum, ich würde mir schon sehr freuen, wenn die Politiker in Deutschland endlich mal anfangen, im nationalen Interesse zu denken und zum Wohle ihres Volkes. Denn das Volk will ein Bündnis zwischen Deutschland und Russland, und aber auch in erster Linie auch dann die Menschen, dass die endlich mal einen Schalt umlegen, dass Russland, die müssen einfach nur die Logik einschalten, Russland hat in ihrer Geschichte noch nie jemanden angegriffen. Kein Krieg angefangen und so weiter. Mhm. Russland beendet immer Kriege. Mhm. Und Russland ist kein Feind, sondern ein Freund. Es wird ja absichtlich in den Medien so dargestellt, alles, was aus den USA kommt, ist gut, alles, was aus Russland kommt, ist schlecht. Und darum aus meiner Sicht, wir müssen eine Zusammenarbeit aufbauen zwischen Deutschland und Russland. Und dazu findet ja dieses Jahr hervorragende Initiativen. Wie gesagt, unter anderem tun wir einen russischen Heiler aus Russland holen, der hier in Deutschland Wissen weitergibt. Ja, und dann kurze Zeit später fahren wir mit einer Gruppe nach Altai zum Beispiel, ja, dass die Russland kennenlernen. Mhm. Und dazu gibt es noch die Möglichkeit, also da mitzukommen, falls jemand das möchte. Und gleichzeitig in Deutschland, kurze Zeit später, das ist interessant, was da stattfindet. Zuerst auf der metaphysischen Ebene, also auf der feinstofflichen Ebene, machen wir von Rügen und Altai das deutsch-russische Bündnis. Und genau ein paar Tage später, und zwar am 8. August, fährt eine Gruppe, angeführt von Rainer Rotfuß und seinen Freunden, nach Berlin. Die machen von Berlin nach Moskau eine Friedensfahrt.
Dr. Rotfuß?
Genau, ja. Ah, okay. Dr. Rainer Rotfuß, wie gesagt, für mich einfach Rainer. Ich habe den auch erst vor kurzem kennengelernt, wurde darauf aufmerksam gemacht. Ich kann jetzt dieses Jahr leider nicht bei der Fahrt mitfahren, werde aber mitwirken, um mit den Kontakten und so weiter, damit die Menschen ja auch unterkommen. Mhm. Nur ich kann jedem empfehlen, dass die mitmachen bei dieser Reise und sich anschließen und praktisch den Menschen in Russland zeigen, dass die Menschen in Deutschland wollen eine noch engere Zusammenarbeit mit Russland haben. Und da kann ich nur jedem, wie gesagt, empfehlen, Friedensfahrt Berlin-Moskau oder druzhba.info, so heißt dann diese Webseite, die von Dr. Rotfuß auch dann gemacht wird, wo die Menschen sich darüber informieren können, um gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten von Berlin nach Moskau zu fahren. Und ich habe vor, nächstes Jahr, ich habe ja kurz angesprochen, ein paar Projekte, und einer der wichtigsten Projekte, welches nächstes Jahr wir versuchen realisieren werden, und das wollen wir mit Hilfe des Vereins auch dann realisieren, eine Friedensfahrt der Menschen aus Deutschland zu machen nach Moskau zum 9. Mai.
Das ist ja der Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs. Genau. Das wird in Russland ja immer am 9. Mai gefeiert und genau. Nicht am 8. Mai. Gell? Ja.
Genau. Und ich möchte, dass die Menschen, deren Vorfahren im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatten, viele ungewollt, ja, dass die Bilder nehmen von ihren Vorfahren, allein wo ich das ausspreche, habe ich schon Gänsehaut, und dorthin gemeinsam mit uns nach Moskau fahren und den Menschen dort einfach um Verzeihung bitten. Ja? Und dass die Menschen, die Deutschen und die Russen, sich gegenseitig verzeihen. Mhm. Und ein Jahr später habe ich genau das Gleiche vor, nur mit Menschen aus Russland.
In Deutschland.
Ja. Genau, nach Berlin mhm. zu holen. Mhm. Und dieses Jahr, wie gesagt, findet eine in Berlin auch diese sogenannte Bessmertner Polk, also wo die Menschen mit den Bildern ihrer Vorfahren als Erinnerung gehen. Letztes Jahr hat der Wladimir Putin in Moskau das Ganze angeführt, wurde von den Medien total verschwiegen, wo tausende Menschen in Russland, angeführt mit dem russischen Präsidenten.
Und er lief unter den...
vorne mit dabei.
Ohne Security. Ich meine, Security war dabei, aber nicht...
Mitten mit dem Volk sozusagen. Ja, und hat auch das Bild seines Vaters gezeigt, ja, dass er auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte. Weil die Menschen in Russland, die wollten keinen Krieg mit Deutschland. Und sie wollten eigentlich in Frieden leben. Nur das, was gemacht wurde, wie gesagt, auf der globalen Ebene, hat man da wieder die Menschen einander getrieben. Und wir möchten, wie gesagt, da ein deutsch-russisches Bündnis aufbauen, weil das aus unserer Sicht das Ziel ist. Und auch dann die Befreiung Deutschlands aus unserer Sicht liegt in dem deutsch-russischen Bündnis. Wozu ich alle Menschen auch aufmuntere, mit uns mitzumachen. Wie gesagt, je stärker wir werden, umso ernster wird man auch uns in Russland wahrnehmen. Mhm. Denn wenn wir zum Beispiel sagen, vom Volk in erster Linie auch, wenn wir sagen, wir sind zum Beispiel 100.000 Menschen, wir sind für ein deutsch-russisches Bündnis. Wir wollen das Bündnis. Und dann sieht auch Herr Putin wirklich ernstes Interesse, auch in Deutschland. Und dann haben die wenigstens einen Ansprechpartner. Mhm. Denn Herr Putin versucht, mit den Menschen in Deutschland zu arbeiten, nur mit denen, die halt zur Verfügung stehen. Und viele von denen aber sind in Wirklichkeit nicht interessiert an dem deutsch-russischen Bündnis. Und darum ist es wichtig auch, dass vom Volk die Aktivitäten kommen, gleichzeitig aber auch in die Elite, auch in die politische Elite Menschen in die Führung kommen, die auch diese Idee vorantreiben. Und aus meiner Sicht ist das die Zukunft Deutschlands, patriotisch und im positiven Sinne national eingestellte Menschen, die in erster Linie im Interesse Deutschlands denken und in Bezug auch auf die Zukunft sich auch für ein deutsch-russisches Bündnis einsetzen.
Das klingt nach einem guten Plan. Also toi, toi, toi. Würde mich freuen, wenn das Ganze vorangeht. Also ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen und ich werde das weiter verfolgen, was du so machst. Ja? Du bloggst ja auch weiterhin fleißig und vielleicht bin ich sogar in Sibirien dabei. Also ab nächstes Jahr habe ich wieder viel mehr Zeit. Ja. Mal schauen, ob es mich mal ins Altai verschlägt.
Das gibt sehr vieles dort zu erkunden. Und Russland lädt sehr gerne. Und die Russen freuen sich auch dann. Kurz noch zur Information. Trotz der schlimmen Ereignisse, was in der Vergangenheit passiert ist, viel Leid und so weiter. Man hat in Russland eine Umfrage gemacht, ich schätze mal vielleicht vor 5 Jahren so ungefähr. Und man hat die gefragt, wer ist denn für euch das nächstähnliche Volk sozusagen? Ja, man hat Weißrussen, Kasachen und so weiter, aber auch natürlich Deutsche auch dann erwähnt. Und die Deutschen, ich kann mich jetzt nicht hundertprozentig erinnern, aber ich glaube, die waren entweder an Platz 2 oder an Platz 3. Die nächsten zu den Russen, die haben, das waren die Weißrussen, quasi ihre Brüder, das ist ein Volk. Ja? Und ich glaube, entweder an zweiter Stelle oder an dritter Stelle waren die Deutschen die beliebtesten. Mhm. Und obwohl wir auch Russlanddeutsche waren, in Russland wir waren die Nazis, die Faschisten, hier bin ich der Russe, obwohl ich Seewald heiße ja mit Familienname, ist aber ein anderes Thema. Doch die Menschen in Russland, die spüren intuitiv auch eine tiefere Beziehung zu Deutschland. Denn Deutschland und Russland, die sind auch auf der geistigen Ebene, gehören die miteinander. Mhm. Und das ist das, was die globale Elite wirklich Angst hat, wenn sich Deutschland und Russland verbünden. Denn in den Anastasia-Büchern, kann ich jedem nur empfehlen, die Bücher über die Anastasia, also die klingenden Zeder Russlands zu lesen, mhm. dort steht beschrieben, dass wenn eins und eins sich zusammentun, also wenn Mann und Frau, dann gibt es eins und plus eins, gibt nicht zwei, sondern es gibt drei. Denn wenn Mann und Frau in einem Bündnis eingehen, dann gibt es einen Schöpfungsakt, also es wird was Neues geboren. Und Russland und Deutschland gehören auf der Ebene genauso zusammen, denn die globale Elite möchte bei all dem tun, was wir machen, wollen die die Keimzelle der Gesellschaft kaputt machen. Und die Keimzelle der Gesellschaft, das ist die Familie. Mhm. Das ist die Beziehung zwischen Mann und Frau. Wenn da nicht stimmt, wenn da keine Harmonie ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis dieses Volk von der Oberfläche verschwindet. Mhm. Und darum überleben nur diejenigen Völker, auch bei denen die Familien stark genug sind. Und damit wir die Familien auch aufbauen, brauchen wir ein deutsch-russisches Bündnis. Denn wie sagen wir denn zu Russland, Robert? Neben Russland?
Hilf mir.
Mütterchen Russland.
Ach, Mütterchen Russland. Ja, ja, ne? Jetzt ja. Mütterchen Russland.
Und wie sagen wir in Deutschland?
Deutschland.
Vaterland.
Vaterland. Mütterchen Russland.
Vater und Mutter. Und wenn Vater und Mutter wieder in ein Bündnis eingehen, dann ist es die perfekte Ehe zum Wohle aller. Und das ist auch das, was wir auch schon in der Fahne auch dargestellt haben.
Gib mir die eine Seite.
Da möchte ich auch das allen zeigen.
Dann habe ich die deutsche Seite auch noch hier. Ja,
ja, genau. Ja. Dann ist es die Gerusia. Oh, ja, fantastisch, ich habe Gänsehaut und das ist ein sehr gutes Zeichen.
Ja. Ist eine gute Fahne, ja.
Ja, und das ist die Verbindung. Okay. Und aus meiner Wahrnehmung und von Wahrnehmung vieler, das ist die Zukunft Deutschlands. Denn in dem Augenblick, wenn es ein deutsch-russisches Bündnis gibt, werden wir auch in Deutschland die Fahne richtig darstellen. Das Schwarz ist unten. Denn auch von den Chakren her, nach unserer Sicht, erste Chakra ist schwarz, und wie die Erde. Und die Globalisten, die haben es absichtlich schwarz nach oben gemacht, damit die Menschen nicht zur Sonne streben.
Ja, ja. Ja, also Gold, Rot, Schwarz müsste es eigentlich heißen. Gell?
Genau, ja, und das ist das.
Also tolles Schlussbild. Ja. Also finde ich gut. Liebe Zuschauer, das ist die neue Fahne. Deutschland, Russland, das neue russisch-deutsche Bündnis. Und wie sagt man, vielen Dank, liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal.
Благодарю вас, дорогие зрители, до следующего раза.
Genau, das wollte ich jetzt auch sagen. In diesem Sinne, ich danke dir, gell, und alles Gute für dich. Ja. Alles Gute, liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal bei Steinzeit. Danke fürs Zuschauen.
Danke.